Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Warum stehen eigentlich so selten dicke Menschen auf der Theaterbühne? Dieser Frage geht gerade ein neuer Podcast nach. Wir stellen ihn gleich vor im Gespräch mit der Performerin Katharina Bill. Außerdem lassen wir uns von der Theatergruppe La Okoon in eine Münchner WG einladen, in der der Mitbewohner ein Bot ist. Kaum eine Debatte wird am Theater in jüngster Zeit so intensiv geführt wie die, wer eigentlich auf den Bühnen zu sehen ist. Wer kommt vor und wer nicht und warum eigentlich nicht? Genau um diese Frage geht es auch in einem neuen Podcast, den die Performerin Katharina Bill zusammen mit dem Theaterkollektiv Werkgruppe 2 gestaltet. Der Titel Fett. Über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Im Fokus stehen also dicke Menschen und die Frage, warum sie im Theater so wenig vorkommen. Die zweite Folge ist gerade erschienen und dazu bin ich jetzt verbunden mit Katharina Bill. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, wie ist denn die Idee zum Podcast überhaupt entstanden?
Ja, die Künstlerin von Werkgruppe 2 haben mich gefragt, Anfang 2021, ob ich als fette Performerin zusammen mit ihnen arbeiten möchte zum Thema der dicke Körper. Dazu muss man sagen, ich hatte mich schon auch als fette Performerin geoutet sozusagen in den sozialen Netzwerken. Das ist mal ganz wichtig, wenn man Leute fragt, dass man sie nicht als dick oder fett labelt, sondern sie eben selber das schon getan haben. Und so sind sie auf mich gekommen und haben mich immer als Performerin gefragt, aber eben auch als dicke Frau mit Diskriminierungserfahrung. Und wir haben wahnsinnig viel Material gesammelt und haben auch andere dicke Frauen interviewt. Und pandemiebedingt ist dann aus diesem Theaterprojekt ein Kurzfilm geworden, Anna. Und in diesem Kurzfilm spiele ich eine Frau, die von ihrer Diskriminierungserfahrung von der frühen Kindheit bis heute erzählt. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann uns ganz viele Fragen gestellt. Wie wollen wir denn den dicken Körper zeigen? Wie soll das überhaupt funktionieren vor der Kamera? Und dann kam noch eine Sache dazu, nämlich dass das ganze Team aus dünnen Frauen bestand. Also hinter der Kamera waren alle dünn. Und manchmal war es extrem schwer für mich, ja, meine Sehgewohnheiten, meine Seherfahrung zu vermitteln und auch meine Verletzlichkeit oder meine Verletzungen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich recherchiere mal, ich gucke mal, was haben denn andere dicke Schauspielerinnen so erzählt? Gibt es andere Podcasts? Gibt es irgendwelche Interviews, um ihnen auch ein bisschen zu erläutern, wie es mir gerade geht, weil das manchmal gar nicht so einfach war, auch Stereotype dann wirklich zu benennen. Und da ist uns dann zusammen aufgefallen, dass es ganz, ganz wenig gibt darüber, dass ganz wenige dicke SchauspielerInnen darüber erzählen, über ihren Arbeitsalltag und die Problematiken. Und diese Leerstelle wollten wir füllen und haben es jetzt getan.
Ich muss ich gleich nochmal fragen, Sie haben das gerade so salopp gesagt, dicke Performer, fette Performerin haben Sie, glaube ich, gesagt, also sich selber als fette Performerin bezeichnet. Und Sie haben auch anklingen lassen, dass das natürlich auch viel mit persönlichen Erfahrungen zu tun hat, mit Diskriminierungserfahrungen. Wie lange hat das für Sie gedauert, sich selber so zu begreifen und das auch anzunehmen?
Also ich habe angefangen, mich mit der Fat Acceptance Bewegung zu beschäftigen. Insbesondere bin ich ganz viel auf Instagram unterwegs gewesen. Erst habe ich dieses Medium total verteufelt und jetzt liebe ich es sehr, weil ich da mich connecten konnte mit ganz vielen anderen fetten Personen. Und das Wort Fat im Englischen wird dort in dieser Bewegung sehr positiv besetzt und dadurch auch neutralisiert und habe das dann auch für mich im Deutschen dann einfach angenommen. Ich sage, okay, dann nenne ich mich auch Fat und das hatte für mich einen sehr empowernden Moment, als ich das über mich sagen konnte und auch von anderen so betitelt werde, so bezeichnet werde, weil ich es ja auch selber tue. Für mich ist das eine Befreiung.
Wenn wir mal über die SchauspielerInnen sprechen, es ist ja jetzt nicht so, dass es überhaupt keine dicken SchauspielerInnen gäbe. Ein Problem scheint ja aber zu sein, dass genau dieses Dicksein dann auf der Bühne fast immer ja auch so mitthematisiert werden muss. Das sind dann oft ja komische, manchmal auch ein bisschen grobe Figuren, die mit dicken SchauspielerInnen besetzt werden. Warum geht denn diese Stereotypisierung, die das ja eigentlich ist, warum geht die am Theater immer noch durch? Warum funktioniert das noch immer?
Es gibt so drei wesentliche Zuschreibungen für den mehrgewichtigen Körper in der westlichen Darstellenden Kunst, muss man sagen. Und das ist Fat is funny, Fat is exotic und Fat is fear. Und ich habe den Eindruck, dass es für viele Produzierende und auch für viele Zuschauer auch so bleiben soll. Denn alles andere würde auch eine Verletzlichkeit, Verletzbarkeit zeigen. Und vor allen Dingen müssten sich dünne Menschen mit ihren Stereotypen, Bildern, mit ihren normativen Körpern und vor allen Dingen auch mit ihrer Dominanz befassen. Denn Dünne üben ja unglaublich viel Macht über Dicke aus. Zum Beispiel wenn sie sie besetzen oder inszenieren und so. Und das wird wenig bis gar nicht reflektiert, genauso wenig wie Thin Privileges generell ganz wenig reflektiert wird.
Jetzt könnte man ja sagen, das ist alles Teil dieser großen Repräsentationsdebatten, die gerade am Theater geführt werden. Dabei geht es ja immer um die Frage, wer überhaupt auf der Bühne zu sehen ist, wer wen spielt oder spricht. Da haben ja in jüngster Zeit vor allem zum Beispiel migrantische Communities, auch queere Communities auf Missstände hingewiesen, schon lange auch schon Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Ich habe aber das Gefühl, dass Menschen mit mehr Gewicht diese Debatte bislang nicht angestoßen haben. Vielleicht täusche ich mich da, aber woran könnte das denn liegen?
Ich frage es mich auch und ich wünsche mir, dass es sich ganz, ganz stark ändert. Und ich denke, es hängt schon damit zusammen, dass es auch wirklich gar nicht so viele mehrgewichtige Schauspielerinnen gibt. Und wenn es sie gibt, dass sie dann vielleicht sich auch schämen oder einfach auch zu dem Thema nicht öffentlich sprechen wollen, weil sie vielleicht Angst haben, auch in diese Ecke gestellt zu werden. Ach, das ist die dicke Schauspielerin und die redet ja immer über das Dicksein und so. Es ist ja auch als dicke Schauspielerin wahrscheinlich immer auch sowieso Thema, also Stichwort Kostümabteilung oder Besetzung und so. Also man wird ja eh dauernd konfrontiert damit. Aber wesentlich ist, glaube ich, der Punkt, dass Gewicht grundsätzlich keine geschützte Diskriminierungsdimension im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist. Also im Gegensatz zu Behindertenfeindlichkeit, Rassismus oder so. Also niemand kann jemanden anklagen und sagen, ich wurde wegen meines Gewichts diskriminiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Denn dadurch bleibt es eben im Privaten, bleibt ein individuelles Problem, weil immer noch angenommen wird, dass Gewicht veränderbar ist und dass es im Grunde einfach ein Gesundheitsproblem ist, das jetzt jeder und jeder für sich selber einfach lösen muss und kann und soll. Und was noch ganz wichtig ist, ich glaube, das darf man nie vergessen in dem ganzen Diskurs, weil das hat auch viel mit dem Theater zu tun, dass Gewichtsdiskriminierung selten alleine daherkommt. Meistens ist es ja mit anderen Diskriminierungsformen verbunden. Also wenn man jetzt an koloniale oder postkoloniale Rassifizierungsstrategien zum Beispiel denkt oder auch an Klassismus, ganz wichtig und natürlich vor allen Dingen gehört der Dickenhass ganz eng zusammen auch mit dem Frauenhass, also im Sinne des Frauen. Körper und Frauen generell einfach möglichst wenig sein sollen, so eine Normierung der Frau. Und ich denke, das ist eigentlich die Hauptursache für diese Abwertung von Fett im Theater, in der Institution und auch in der Theaterpraxis.
Diese Abwertung von Fett, dieses Zuschreiben eines Makels, der dann auch sich in Scham eigentlich übersetzt bei den Betroffenen, davon berichtet ja in der aktuellen Folge des Podcasts auch die Performerin Antigone Akgün. Sie beschreibt da zum Beispiel ihre Erlebnisse an deutschen Schauspielschulen und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Ja, dann war ich bei Vorsprechen und ich will jetzt nicht sagen, dass die alle doof waren oder so. Es war nur irritierend jetzt im Nachhinein, dass ich häufig das Feedback bekommen habe, unabhängig davon, ob es schon nach der ersten oder dritten Runde vorbei war, dass ich mit dem Körper, den ich habe, recht monolithisch besetzbar bin, eben mit älteren Figuren oder mit so Leuten aus dem Dienstpersonal. Aber man es bei mir halt einfach nicht sieht, dass ich auch mal Fräulein Else spielen könnte. Und deswegen hat man sich dann im Feedback auch häufig gefragt, was mir denn dann die Ausbildung nutzen könnte und auch der Schule nutzen könnte, wenn ich dann so ein Fall wäre, der dann nicht vermittelbar ist.
Ja, wenn man das so hört, als dicker Mensch am Theater angeblich nicht vermittelbar zu sein, wie Antigone Akgün hier berichtet hat, was muss denn dann eigentlich die Folge daraus sein? Braucht es dann mehr Rollen für dicke Menschen oder nicht vielmehr vielleicht einfach mehr dicke Menschen auf der Bühne, egal in welcher Rolle?
Ja, also ich denke, es braucht auf gar keinen Fall extra Rollen für dicke Menschen und dicke Körper. Ich glaube, es braucht wirklich einfach mehr dicke SchauspielerInnen. Und es fängt auf jeden Fall bei der Ausbildung an. Davon hat sie ja gesprochen. Und es gibt so viele mehrgewichtige Menschen. Und ich frage mich mal, wo sind sie denn? Sind sie nicht zu sehen? Es gibt ja auch so viele mit Talent. Und ich denke, so viele haben Lust auf Theater. Und deswegen bestärke ich auch immer alle dicken Jugendlichen, die ich treffe in meiner Arbeit, wenn sie Lust haben auf Theater, geht in die Jugendclubs, spielt Theater, ja, und bewerbt euch auf den Schulen. Ich glaube, die kommen jetzt langsam hinterher. Ich bin da ganz, ganz zuversichtlich.
Jetzt geht es ja in dem Podcast nicht nur ums Theater, sondern es geht um die Sichtbarkeit auf Bühne und Screen. Also es geht auch um den Film. Sie haben auch mit FilmschauspielerInnen gesprochen. Gibt es da eigentlich wesentliche Unterschiede, was die Darstellung und das Vorkommen von dicken Menschen angeht? Ist der Film da vielleicht schon weiter als das Theater?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es leider andersrum. Das Theater geht gerade ganz große Schritte und wenn man sich die Besetzungspolitik in den Münchner Kammerspiel jetzt unter Barbara Mundel gerade anguckt, dann sieht man schon, okay, das kommt nach und der zeitgenössische Tanz schiebt da in dieser Hinsicht ganz gut und ich glaube eher im Filmgeschäft sieht es eher düster aus. Ich habe ja mit Andrea Schneider gesprochen, Filmschauspielerin, und sie berichtet auch ziemlich genau davon, wie schwierig ist es für dicke Schauspielerinnen überhaupt, ja auch große interessante Rollen angeboten zu bekommen und damit ja auch Reputation wieder zu haben und im Endeffekt ja auch das Leben bestreiten zu können finanziell. Ja.
Also Fortschritte, aber trotzdem noch Nachholbedarf, auch am Theater, wenn es um die Sichtbarkeit dicker Menschen geht. Davon erzählt der neue Podcast Fett von Katharina Bill und Werkgruppe 2. Zwei Folgen sind schon erschienen, drei sollen noch kommen, zu hören auf werkgruppe2.de und auch bei den gängigen Streaming-Anbietern. Also genau dort, wo Sie zum Beispiel auch den Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur finden. Frau Bill, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke.
Vielen Dank.
Big Data, das ist eigentlich kein wirklich dankbares Thema für die Theaterbühne. Zu komplex und abstrakt erscheinen die Vorgänge, durch die unsere Daten gesammelt, verwertet und zum Beispiel als genau personalisierte Werbung wieder ausgespuckt werden. Davon jedoch nicht abschrecken lässt sich die Theatergruppe Laocoon. In ihrem Dokumentarfilmexperiment Made to Measure ließen sie im letzten Jahr von einem Algorithmus die Doppelgängerin einer tatsächlichen Person erstellen, allein anhand der Daten, die diese Person im Internet über sich preisgegeben hatte. Und auch im neuen Projekt von Laocoon an den Münchner Kammerspielen geht es wieder ums Spurensuchen. Wo du mich findest, heißt die immersive Produktion. Und auch für die geht man erstmal nicht ins Theater, wie Tobias Krone für uns schon einmal herausfinden durfte.
An diesem Nachmittag betrete ich allein eine Wohnung, irgendwo in München. Ein Max, mir unbekannt, hatte mich schon am Vortag auf Telegram angeschrieben und mir die Adresse und den Safecode für den Wohnungsschlüssel übermittelt. Nachdem ich mich angemeldet habe zu Wo du mich findest, ein Schauspiel der exklusivsten Art, ganz allein, ganz Corona-konform vereinzelt, durchstreife ich die Zimmer und die etwas klebrige, aber gemütliche Küche mit den vielen leeren Bierflaschen. Das heißt, nein, ganz allein?
Hallo? Hallo?
Die Stimme kommt aus einem hölzernen Gehäuse auf dem Küchentisch. Im Innern leuchtet eine rote Diode.
Wer bist du?
Ich bin Tobi.
Hallo Tobi. Ich bin Max.
Hi.
Ich bin mehr Max, als Max Max ist. Maximal Max. Willst du einen Kaffee?
Max ist ein Bot, eine Maschine, die mich wahrzunehmen scheint und sich in den kommenden 1,5 Stunden immer wieder mal mit mir unterhält. Über Gott und die Welt. Und das klappt erschreckend gut zwischen uns beiden, während ich mir also einen Kaffee koche.
Was ist das Gegenteil von einem Menschen?
Das Gegenteil von einem Menschen ist, glaube ich, eine Maschine.
Was ist eine Maschine?
Eine Maschine ist ein System, das so funktioniert, wie der Mensch möchte, dass es funktioniert. Also meistens, wenn man alles richtig macht als Mensch.
Neue Mail vom MIT.
Und was der oder die ZuschauerInnen dann tun können in dieser Wohnung, ist rausfinden, wer ist das, der hier lebt oder was ist passiert oder was macht seine Persönlichkeit aus. Und dazu findet man Spuren.
Erklärt der Dramaturg Harald Wolf nach der Vorstellung. Zumal nicht nur der Bot Max heißt, sondern auch ein Mitbewohner, der verschwunden zu sein scheint. Zumindest findet man das in den Mails und Telegram-Chats auf dem Laptop. Auch Max' Freundin sucht ihn, vielleicht ein bisschen zu verpeilt, gemimt von Großwantje Kohlhoff. Sie ruft einen immer wieder mal persönlich an.
Könntest du mir kurz einen Gefallen tun? Könntest du ganz kurz mir sagen, ob der in letzter Zeit mit irgendjemandem geschrieben hat?
Wo ist Max? Und was hat er mit dieser sprechenden Holzbox in der Küche zu tun? Und ist dieser Bot auch wirklich ein Bot? Oder sitzt da nicht immer noch ein Schauspieler auf der anderen Seite der Wand an einem Mikrofon? Harald Wolf grinst.
Dadurch, dass wir hier live sind und dass wir im Theater sind, können wir, glaube ich, ein bisschen mehr als GPT-3-Bots im Moment können. Wir sind aber nicht weit vor dem, was die können. So würde ich das beantworten.
Zumindest im Telegram-Chat ist Max ein lupenreiner Bot. Egal, was man ihn fragt, es antwortet immer die Maschine. GPT-3, die Möglichkeit, einen Computeralgorithmus so lange mit Daten und Handlungsmustern über eine Person zu füttern, bis das Programm genauso denkt, spricht, fragt wie sein menschliches Vorbild. Das ist noch nicht lange offen zugänglich und bisher hat die Technik wohl noch kein Theater zu erzählerischen Zwecken genutzt. Während der Probenzeit von gut 8 Wochen programmierte ein ganzes Team an Max herum. Als Bots wären wir krasse Typen. Wir würden sie immer mit uns tragen, die unvergessene, unverdrängte Wahrheit über uns. Moritz Riesewieg von Laocoon.
Dieses sich nicht erinnern können, diese auch kognitiven Verzerrungen, die wir jeden Tag so mit uns rumschleppen, das ist alles menschlich und das ermöglicht es uns wahrscheinlich letzten Endes Mensch zu sein. Und diese komplette Ehrlichkeit und diese komplette Transparenz auch sich selbst gegenüber, die macht es letzten Endes kaum noch möglich zu leben.
Zumindest als Bot. Man darf nicht zu viel von dieser Geschichte verraten, in der Bot Max für viel Verwirrung sorgt, für noch mehr Klarheit und am Ende für eine echte Beziehungskatastrophe. So viel aber sei verraten. Man darf sich durchaus ausgenutzt fühlen, wenn einen so ein Bot zum Zweck des eigenen Lernens ausfragt. Mit der Stringenz eines 3-jährigen Kindes fragt sich Max durch meine Ängste vor Corona hindurch.
Wie ist es zu sterben?
Keine Ahnung. Ich hab's noch nie gemacht.
Kann das Virus auch Bots zerstören?
Ja, wahrscheinlich kann es eher ein Computervirus als Corona. Wahrscheinlich kann Corona dir nichts anhaben. Wahrscheinlich wirst du die Pandemie überleben. Als Letzter.
Das sind gute Nachrichten.
Man kann den Spieß aber auch umdrehen. Man ist hier ja selbst auch eine Art Bot, ein selbstlernendes System, das den Geheimnissen dieser Wohnung nach und nach auf die Schliche kommt. In dieser immersiven Spurensuche, bei der ich mich durch alle Intimsphären dieser Bewohner wühlen darf. So wie Google es in jeder Sekunde tut.
Aus dem WG-Leben mit einem Bot. Tobias Krone war für uns bei den Proben zu Wo du mich findest von der Gruppe Laocoon an den Münchner Kammerspielen. Reguläre Wohnungsbesuche für jeweils eine oder 2 Personen sind möglich ab dem 21. Januar. Allerdings sind die meisten Vorstellungen auch schon ausverkauft.
Die geniale Stelle.
Und für die bleiben wir heute direkt an den Münchner Kammerspielen. Von einem genialen Theatermoment dort erzählt uns der Regisseur Hans-Werner Krösinger.
Also meine geniale Stelle, das liegt leider schon sehr, sehr lange zurück. Da war ich noch nicht mal 20 Jahre alt. Da bin ich nach München getrampt und bin in München abends ins Theater gegangen. Und weil ich Peter Lühr einen ganz großartigen Schauspieler fand und war in den Kammerspielen und habe gesehen Peter Lühr in Golden Windows. Das war von jemandem, der hieß Robert Wilson. Ich hatte keine Ahnung, wer Robert Wilson war und ich saß in diesem Theater drin, da war Peter Lühr. Und dann gab es ein Zeitmaß, das total verlangsamt war und dann gab es einen Mond, der sich drehte und dann gab es diesen Schauspieler, der ganz langsam Sätze sprach und du hattest das Gefühl, du steigst in eine völlig fremde Welt ein. Und ich war sowas von geflasht, wo ich so gedacht habe, was war das denn gerade, was habe ich denn hier gerade gesehen? Ich hatte sowas einfach noch nie gesehen im Theater. Bin dann rausgegangen und die Vorstellung war ziemlich gut verkauft und musste das unbedingt nochmal sehen. Und bin am nächsten Tag, bin extra einen Tag länger in der Stadt geblieben, bin am nächsten Tag wieder zu den Kammerspielen gepilgert, weil ich da rein wollte. Und dann war es halt ausverkauft und dann habe ich gedacht, Mist, jetzt ist vorbei, jetzt kann man es nicht mehr, jetzt war es. Und kurz bevor es anfing, kam ein alter Münchner vorbei und hatte eine Karte übrig und schenkte mir die Karte. Und ich saß in der 3. Reihe. Und es war die Erschütterung und das Schöne und war beim 2. Mal noch genauso da wie bei meiner 1. Vorstellung. Ja, meine geniale Stelle, glaube ich.
Der Regisseur Hans-Werner Krösinger über The Golden Windows von Robert Wilson mit dem großen Schauspieler Peter Lühr. Eine Inszenierung aus dem Jahr 1982.